Ja, wie meine Freunde schon gesagt haben, sind wir so eine Art Running Gag. Wir kommen immer wieder. Also wir haben schon eine Art Tradition, dass wir hierher kommen, ein bisschen Billard spielen und ja, Wien genießen. Momentan bei dem schönen Wetter an den Donauinseln, später dann nochmal beim Billard spielen. Das ist also ganz gut und soweit es denn möglich ist, bin ich gerne hier und predige hier, um auch der Gemeinde nochmal etwas von dem wiederzugeben, was ich hier erfahren habe und was ich hier bekommen habe. Und so freue ich mich, dass ich jetzt mal wieder unter euch sein kann. Wir haben gerade schon die Geschichte von Lazarus gehört. Ihr habt es gehört und Angelika hat gerade auch gesagt, was sie so gehört hat. Ich lese die Geschichte jetzt noch einmal vor und hört mal, ob ihr auch noch anderes hört als das, was ihr zu Anfang gehört habt. Diese Geschichte ist sehr bekannt. Und oftmals hört man das Gleiche. Schaut, dass ihr zwischen den Zeilen versucht zu hören, vielleicht kommt etwas Neues. Da lebte einmal ein reicher Mann, erzählte Jesus. Er war immer sehr vornehm gekleidet und konnte sich Tag für Tag jeden Luxus leisten. Vor dem Portal seines Hauses aber lag Lazarus, bettelarm und schwer krank. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Während er dort um die Abfälle aus der Küche bettelte, kamen die Hunde und beleckten seine offenen Wunden. Lazarus starb und die Engel brachten ihn in den Himmel. Dort durfte er den Ehrenplatz an Abrahams Seite einnehmen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Als er im Totenreich unter Qualen erwachte, blickte er auf und erkannte in weiter Ferne Abraham, der Lazarus bei sich hatte. »Vater Abraham«, rief der Reiche laut, »hab Mitleid mit mir, schick mir doch Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide in diesen Flammen furchtbare Qualen.« Aber Abraham erwiderte, »Mein Sohn, erinnere dich, du hast in deinem Leben alles gehabt. Lazarus hatte nichts. Jetzt geht es ihm gut und du musst leiden. Außerdem liegt zwischen uns ein tiefer Abgrund. Niemand kann von der einen Seite zur anderen kommen, selbst wenn er es wollte. Vater Abraham, bat jetzt der Reiche, dann schick Lazarus doch wenigstens in das Haus meines Vaters zu meinen 5 Brüdern. Er soll sie warnen, damit sie nach ihrem Tod nicht auch an diesen qualvollen Ort kommen. Aber Abraham entgegnete, deine Brüder sollen auf das hören, was sie bei Mose und den Propheten lesen können. Der Reiche widersprach, nein, Vater Abraham, erst wenn einer von den Toten zu ihm käme, würden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham blieb dabei. Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Liebe Gemeinde, Jesus erzählt eine Geschichte. Das tut er oft, um wichtige Dinge deutlich zu machen. In solchen Fällen erzählt er gerne ein Gleichnis, das den entscheidenden Punkt klarer zum Vorschein bringt als jegliche logische Argumentation. Gleichnisse erläutern ein allgemeines Prinzip, einen Wert, eine Tugend anhand von etwas Konkretem und etwas Alltäglichem. Wer oder was der Nächste ist, hat er am Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Was Gnade ist, am Gleichnis vom verlorenen Sohn, was das Reich Gottes ist, am Gleichnis vom Senfkorn deutlich gemacht. Auch hier bei Lukas geht es um ein Prinzip, nämlich um die Richtschnur des richtigen Lebens. Aber es wird dieses Mal nicht an etwas Konkreten und Alltäglichen aufgezeigt. Dieses Mal erzählt Jesus kein Gleichnis, sondern er greift auf einen Mythos zurück. Eine Geschichte, wie sie im Leben nicht vorkommt und die von Dingen handelt, die keines Menschenauge je gesehen haben. Jesus greift hier auf den Mythos von Unterweltsfahrten zurück. Von Odysseus oder Herakles wird das in der griechischen oder auch von Osiris in der ägyptischen Mythologie erzählt. Anhand dieser Geschichten wollen die Erzähler ihren Zuhörern etwas Wichtiges mitteilen und weitergeben, damit sie dadurch klug werden und womöglich ihren Lebenswandel, ihr Lebensprinzip oder auch ihre Lebensprioritäten neu bedenken und vielleicht sogar ändern. Diese Geschichten aus Griechenland und aus Ägypten sind auch in der gehobenen Schicht Israels bekannt. Und darum erzählt nun Jesus seinerseits von solch einer Unterweltsfahrt, um etwas Wichtiges deutlich zu machen. Warum erzählt Jesus das? Und zu wem erzählt er es? Kurz vorher berichtet der Evangelist Lukas uns von dem Gleichnis des ungerechten Verwalters, das Jesus seinen Jüngern erzählt, um ihnen deutlich zu machen, dass Geld nur ein Mittel zum Zweck ist und keinen eigenen Wert hat. Das ganze 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums handelt vom Besitz, seinen Gefahren und seiner richtigen Verwendung. Lukas berichtet nun im Anschluss an dieses Gleichnis vom ungerechten Verwalter, dass die Pharisäer dieses Gleichnis auch gehört haben und dass sie Jesus darüber verspottet haben, weil sie eben geldliebend waren. Jesus bekommt das mit und antwortet ihnen: Was unter den Menschen hoch ist, das ist in den Augen Gottes ein Greuel. Und dann spricht Jesus davon, dass das Gesetz und die Propheten bis zu Johannes dem Täufer gehen und dass von da ab die gute Botschaft, also das Evangelium, verkündet wird, dass aber das Gesetz trotzdem nicht aufgehoben wird. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte hier vom armen Lazarus und dem Reichen. Er nimmt wohlbekannte Mythen auf und macht damit einen wichtigen Punkt, auf den es ihn ankommt, deutlich. Wir wollen hier also gar nicht erst versuchen, die kleinsten Kleinigkeiten pedantisch auszudeuten. Wir wollen uns einfach auf das konzentrieren und auf das schauen, was uns sofort ins Auge springt. Und auch das betrachten, was wir in dieser Geschichte erfahren und das gar nicht so bewusst erkennen und mitbekommen. Liebe Gemeinde, diese Geschichte ist auch für uns heute berichtet und aufgeschrieben und erzählt. Jesus will auch dir und mir heute etwas davon weitergeben, was ihm wichtig ist für uns, auch wenn wir keine Pharisäer sind. Schließlich haben auch die Jünger diese Geschichte gehört und auch ihnen hatte es etwas zu sagen gehabt. Nun lebt so eine Geschichte ja davon, dass die Zuhörer sich mit irgendeinem, der darin vorkommt, identifizieren. Und je mehr Jesus dieser Geschichte durch Beschreibungen Farbe gibt, desto mehr bewegt er die Zuhörer dahin, sich mit einem zu identifizieren. Vielleicht ganz unbewusst. Diese Geschichte hier ist ein Meisterwerk der Erzählung. Sie ist ganz und gar nicht plump und einfach, wie man das vielleicht meinen mag, wenn man es zum ersten Mal hört. Da lebte einmal ein reicher Mann, erzählte Jesus. Er war immer vornehm gekleidet und konnte sich Tag für Tag jeden Luxus leisten. Das ist das Einzige, was über den Reichen gesagt wird. Über den Armen sagt Jesus einiges mehr. Sein Name lautet Lazarus. Er ist bettelarm und er ist schwer krank und über mit Geschwüren bedeckt. Er bettelte, um zu überleben, um Abfälle bei dem Reichen. Und zu alledem hatte er nicht einmal die Kraft, die Hunde fortzujagen, die seine Wunden leckten. Und wer einmal eine Hundezunge gespürt hat, weiß, dass sie wie ein Reibeisen ist. Also das ist hier keine angenehme Sache, sondern eine zusätzliche Qual. Seitdem ich Kinder habe und die auch ab und zu mal Fernsehen gucken, schaue ich mir das dann mal mit an und auch meine Frau. Und da gibt es so richtig tolle Wissenssendungen. Willi will's wissen oder Wissen macht A. Und solche Sachen. Und da hat meine Frau das letzte Mal etwas aufgeschnappt, ich habe es nicht gesehen. Da sagte sie, wusstest du eigentlich, Olaf, dass die Tiger das Fleisch von den Knochen ihrer Opfertiere runterlecken und nicht knabbern? Weil die Zunge so rau ist, dass sie das Fleisch von den Knochen löst. Da habe ich mir gedacht, ja, das wusste ich schon. Zwar nicht so direkt, aber von den Hunden war mir das schon so ein bisschen bekannt. Naja. Also, da haben wir schon mal so ein bisschen etwas, dass es eben keine angenehme Sache war. Aber bleiben wir weiter bei Lazarus, beziehungsweise bei der Frage, was hat das jetzt mit mir zu tun? Unser Name ist nicht Lazarus. Wir sind auch nicht bettelarm. Und wir sind auch nicht mit Geschwüren überdeckt, die zu aller Not auch noch Hunde lecken und uns damit quälen. Nein, das sind wir alle nicht. Und die Zuhörer damals auch nicht. Tja, und damit bleibt uns gar nicht so viel Auswahl, mit wem wir uns hier identifizieren. Auch wenn wir das gar nicht wollen. Vielleicht und sogar wahrscheinlich vollziehen wir diese Identifikation gar nicht bewusst. Doch Jesus erzählt diese Geschichte so, dass die Zuhörer unwillkürlich diese Identifikation vollziehen, weil sie offensichtlich ist. Liebe Gemeinde, was ist nun das eine Wichtige, was Jesus uns hier deutlich machen will? Was ist das Evangelium in diesem Text? Das Evangelium beginnt sich seinen Weg zu bahnen durch diesen einen Satz des Reichen. Vater Abraham, rief der Reiche laut, hab Mitleid mit mir, schick mir doch Lazarus. Liebe Gemeinde, woher wusste der Reiche? Wie der Mann, der bei Abraham am Schoß saß, dass der Lazarus hieß. Woher wusste er das? Es gibt nur eine Antwort. Er wusste es deshalb, weil er Lazarus kannte und weil er ihn wiedererkannte. Er hat Lazarus gekannt. Das Schicksal dieses Mannes war ihm also bekannt. Und er hat trotzdem nichts getan, um diesem armen Lazarus zu helfen, der da Tag für Tag an seiner Tür saß und lag. Das war seine Schuld. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. So heißt es im Jakobusbrief. Der Reiche wird sonst in dieser Geschichte hier überhaupt nicht negativ dargestellt. Der ist nicht besonders böse oder besonders hinterhältig. Reichtum ist keine Sünde. Angelika sagt es gerade. Abraham war reich. Und viele biblische Personen waren reich, waren von Gott gesegnet. Das ist überhaupt kein Problem. Der Reiche wird hier aber nicht als besonders grausam oder hinterhältig beschrieben. Nein, Jesus malt das Bild eines guten, vornehmen, reichen Mannes. Die einzige Schuld dieses Reichen war, dass er nur auf sich bezogen war und sich um die anderen nicht gekümmert hat, selbst wenn sie vor seinem Haus lagen, Tag für Tag und das über Jahre hinweg. Er hat Lazarus gesehen, jeden Tag, wusste auch den Namen dieses Bettlers, aber er hat nichts getan. Das ist die ethisch-moralische Pointe in diesem Text. Gib, wenn du hast. In den Schlagzeilen der letzten Wochen gab es eine, oder in den Nachrichten der letzten Wochen gab es eine Schlagzeile, die lautete: US-Milliardäre spenden die Hälfte ihres Vermögens. Ich weiß nicht, ob das einer von euch mitbekommen hat. Bill Gates und Warren Buffett haben diese Kampagne gestartet und bislang 40 superreiche Amerikaner zu diesem Verzicht bewegen können. Eine Regel hat dieser exklusive Club: Sie müssen schon mindestens 50% ihres Vermögens geben. New Yorks Bürgermeister Michael Blomberg wird folgendermaßen zitiert: Wir haben in New York Achtung vor erfolgreichen Leuten, aber noch mehr vor Leuten, die sich um ihre Mitmenschen kümmern. Der Medienunternehmer wird selbst auf 18 Milliarden Vermögen geschätzt. Ich will irgendwann mal in den Spiegel gucken, kurz bevor endgültig die Lichter ausgehen, sagt er, und sagen: Okay, du hast die Welt ein kleines Stückchen besser gemacht. Meine Hochachtung vor solchen Leuten, die gemerkt haben, dass sie mit 20 Milliarden Vermögen auch noch leben können. Wie man das auch immer bewertet, sie handeln anders als der Reiche in unserer Geschichte, die Jesus hier erzählt und uns vor Augen malt. Sie sehen den Armen vor ihrer Tür und sie tun was, und das ist gut. Aber, liebe Gemeinde, das ist nicht der wichtige Punkt, auf den es Jesus hier ankommt. Das ist nicht das Evangelium dieses Textes. Warum? Weil es viel zu sehr im Hintergrund steht. Hier wird nicht auf die Schuld abgefahren. Jesus macht hier kein großes Drama draus. Man muss das herauspulen, um überhaupt zu erkennen, warum der Reiche überhaupt da unten ist. Darauf kommt es Jesus gar nicht an. Der Schwerpunkt dieser Erzählung liegt nicht auf der Schuld, obwohl die natürlich als Hintergrund nicht unwichtig ist. Aber die Erkenntnis zu geben, wenn man hat, das ist nichts, was das Christentum einzigartig machen würde. Andere Religionen leiten auch zum Geben an. Und natürlich auch das Judentum, das Jesus hier mit den Heiligen Schriften, unserem Alten Testament, natürlich zur Grundlage hat. Jesus sagt in dieser Geschichte: Ihr wisst, was zu tun ist. Ihr habt es schwarz auf weiß, aber ihr tut's nicht. Diese Geschichte hier endet nicht mit einer Anweisung von Jesus, wie wir uns verhalten sollen, nach dem Motto und die Moral von der Geschichte. Das wird hier nicht als Schlusspunkt gesetzt. Weil alle Hörer dieser Geschichte genau wissen, was zu tun ist. Alle wissen, was der Reiche hätte tun sollen. Aber wie gesagt, darauf legt Jesus nicht den Schwerpunkt. Der Schwerpunkt liegt auf diesem Satz: Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Wenn. Es gibt Menschen, die haben für alles eine Entschuldigung. Wenn wir nur in besseren Zeiten leben würden, dann wären wir auch bessere Menschen. Wenn wir mit besseren Aussichten in diese Welt hineingeboren wären, dann wären wir auch viel heiliger. Wenn wir in besseren Umständen hineingestellt worden wären, dann würden wir auch viel mehr das Richtige tun. Es gibt Menschen, die suchen den Grund für ihre Sünde und Schuld überall, nur nicht bei sich selbst, nicht in ihren eigenen gefallenen Herzen. Wenn ich in einer mittelständischen Familie geboren wäre, anstatt in einer reichen, dann wäre ich nicht so vielen Versuchungen von Glanz und Glamour ausgesetzt und könnte viel besser nach dem Wort Gottes leben. Oder wenn ich nur etwas reicher wäre, dann wäre ich auch nicht so unehrlich, dann hätte ich diese kleinen Mauscheleien auch nicht nötig. Oder wenn meine Eltern mich besser erzogen hätten und wenn ich eine bessere Kindheit gehabt hätte, dann wäre ich nicht so, wie ich bin. Oder wenn der Prediger das eine Mal etwas mehr Druck gemacht hätte, nochmal einmal mehr aufgefordert hätte, dann hätte ich auch eine Entscheidung getroffen und mich gebessert und mich für Jesus entschieden. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, unter vollmächtigeren Predigten und geistgewirkten Lobpreis, um lebendigen Gottesdienst zu sein, dann wäre ich schon viel weiter. Oder wenn die Kirche nicht untereinander so zerstritten und getrennt wäre, dann hätte ich mich schon längst dafür entschieden. Wer so denkt, der zäumt das Pferd von der falschen Seite auf. Der legt die Schuld auf den falschen Rücken. Unser Herz ist es, das verändert werden muss, nicht die anderen. Wenn Sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Veränderung kann nur aus Glauben hervorgehen. Wenn jemand Gott und seinem Sohn Jesus Christus vertraut, dann wird Jesus Christus sein Herz verwandeln. Dann wird er ihm helfen. Egal, ob arm oder reich, ob klein oder groß, ob Mann oder Frau. Es geht darum, Jesus zu begegnen, immer wieder. Und daraus dann zu leben. Daraus sich verändern zu lassen. Jeden Tag neu sich in Jesu Obhut geben und zu sagen, nimm mich her und verändere mich nach deinem Willen, dass ich dir ähnlicher werde. Jeder Tag ist eine neue Chance, genau das so zu machen. Und Gott wird etwas tun. Liebe Gemeinde, hat Jesus den Namen Lazarus zufällig gewählt? Wahrscheinlich so zufällig, wie er dem Reichen keinen Namen gegeben hat. Nein, es gibt keine Zufälle. Und es ist natürlich auch bezeichnend, dass der Name Lazarus Gott hat geholfen bedeutet. Gott hat geholfen. Nämlich in Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft, auch für dich und für mich heute Morgen hier. Jesus Christus hat geholfen. Es ist kein Zufall, dass im Johannesevangelium berichtet wird, dass Jesus einen Lazarus von den Toten auferweckt. Und dass dadurch viele Juden zum Glauben kommen, aber die obersten Religionsführer Lazarus dafür töten wollen. Jeder, der Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der aus den Toten auferstanden ist, jeder, der diesem Jesus vertraut und ihm sein Leben in die Hand legt, wird am Ende seines irdischen Lebens sagen, Lazarus, Gott hat geholfen. Und ich wünsche mir, du bist dabei. Amen.